Vielleicht beginnen wir mit einem kurzen Rückblick. Im Dezember 2010 fand der Castrop-Zug nach Lubmin im Nordosten von Deutschland, also in der Nähe von Greifswald, statt. Gegen den Castrop-Zug gab es Proteste. Wie war denn die Stimmung damals?
Die Stimmung an sich war, glaube ich, ziemlich gut. Also es war ja so, dass es war ein relativ außergewöhnlicher Castrop, sagen wir mal so. Die ganz klassischen sind ja so, die von La Hague nach Gorleben gegangen sind. Und es war jetzt ein Castrop-Transport, der von Cadarache, also Frankreich, aus der Wiederaufbereitungsanlage nach Lubmin gegangen ist. Und in Lubmin soll eigentlich nur ostdeutscher Atommüll gelagert werden bis dato. Und das hat sich mit dem Zeitpunkt dann geändert gehabt, weil das Zeug niemand anderes nehmen wollte, also Gorleben und Assen hatten gesagt, wir nehmen das nicht. Und in Frankreich konnte das auch nicht wieder aufbereitet werden, die haben dann gesagt, nimmt es zurück. Und dann ist es sozusagen, wollte es nach Lubmin gehen, das erste Mal, dass westdeutscher Atommüll dahin gebracht werden sollte. Und es war also halt spannend, weil es also nach Lubmin noch nicht so viele Castrop-Transporte gegeben hat. Und auch halt vorher so ein bisschen die Frage war, wie ist denn jetzt so der Protest dort aufgebaut, wie viel wird demonstriert, weil klar, Gorleben ist immer so ja das Zeichen der Anti-Atom-Bewegung, so da ist immer klar, da wird viel passieren. Und das war dann ja einfach noch nicht so ganz klar, wie das jetzt bei dem Transport läuft. Und ich glaube, es war auch so, dass alle eher damit gerechnet haben, dass da nicht so viel passiert. Und das kurz vor Greifswald ist auch nicht so viel passiert. Also klar gab es auch viele kleinere Demonstrationen, aber halt nichts, was jetzt irgendwie groß in den Medien aufgetaucht ist, was ja immer schade ist. Das wird immer gesagt, es war ein reibungsloser Transport, obwohl trotzdem viele Protestaktionen, Mahnwachen und so weiter stattgefunden haben. Und wir haben es dann halt geschafft, kurz vor Lubmin, den Zug noch für mehrere Stunden zu stoppen.
Was ist denn genau passiert?
Also, wir sind Robin Hood-Aktivistinnen, eine Gruppe von Leuten, die einen Tipp bekommen haben, dass es da eine Konstruktion gibt. Wir haben uns dann entschieden, das zu nutzen und haben uns darauf vorbereitet und sind dann zu der Stelle gelangt. Und da hat sich ein Betonklotz im Gleis befunden, an dem sich zwei von uns festgemacht haben. Und wir haben uns da festgekettet, sodass der Zug nicht mehr weiterfahren konnte.
Wie ging es denn dann weiter?
Ja, weiter ging es so. Also der Zug war, in dem Moment, wo wir uns festgekettet haben, war der Zug kurz vor Greifswald noch. Es gab auch noch eine Greenpeace-Abseilbrückenaktion und da konnte der Zug auch nicht weiterfahren und hinter uns war noch eine größere Sitzblockade. Also es gab auf jeden Fall relativ viel breitflächige Demonstration vor Ort und dann, als wir sozusagen entdeckt wurden, hat sich natürlich immer mehr Polizei angesammelt vor Ort, wie das so ist. Wir haben ihnen halt erklärt, dass wir da nicht wieder weg können. Wir hatten Unterstützerinnen vor Ort, die zur Absicherung da waren, die auch für uns als emotionale Unterstützung vor Ort waren. Die erstmal, zwei von denen durften erstmal bei uns bleiben, das wurde so vereinbart. In dem Moment, wo es dann aber irgendwie Einheitswechsel vor Ort gab zwischen den verschiedenen Bundespolizeieinheiten, hat sich die Stimmung ziemlich schnell geändert und auch unsere Unterstützerinnen sind dann circa nach einer Stunde von uns plötzlich entfernt worden, was halt weniger schön war so fürs Gefühl. Und was gut war, dass sie halt noch eine Stunde bei uns sein konnten. Es war ja zu dem Zeitpunkt, wo die Aktion stattgefunden hat, sehr kalt. Also es lag irgendwie mindestens ein halber Meter Schnee und es war irgendwie ja unter 0 Grad auf jeden Fall. So, dass wir es doch geschafft haben, irgendwie einen Klamottenwechsel zu machen, dass wir nicht in diesen vereisten Klamotten die ganze Zeit rumliegen mussten. Und dann in dem Moment, wo die weg waren, was dann leider sehr schnell ging, war halt Polizei vor Ort, die mit uns versucht hat zu kommunizieren und es waren auch Sanitäterinnen von der Polizei vor Ort und noch ein Arzt, der uns darüber aufgeklärt hat, dass wenn es irgendwie eine Notsituation gibt, dass unser Arm amputiert werden müsste und ob wir uns dessen bewusst seien, so was, ja, denn irgendwie für Sprüche halt stattfinden.
Okay, und demnach bist du jetzt auf jeden Fall nicht mehr an dem Betonblock. Wie ging es denn dann weiter?
Irgendwann ist dann die erste technische Einheit gekommen und hat angefangen zu arbeiten. Die haben dann angefangen zu schottern, sich irgendwie ein Bild von der Lage zu machen. Was ist da eigentlich? Woran sind wir fest? Wie sieht das aus? Sind wir miteinander verbunden oder nicht? Was muss passieren, um uns da irgendwie rauszulösen? Es ist dann noch eine zweite technische Einheit gekommen. Die eine hat sich dann um den anderen Angeketteten gekümmert und die eine hat sich um mich gekümmert, sozusagen. Und dann haben die halt stückweise angefangen, daran zu arbeiten, irgendwie erst geschottert, dann haben sie diesen Betonblock entdeckt, haben dann angefangen, ja, mit so Art Presslufthammern und Meißeln und so weiter, wie man halt vorankam, das irgendwie freizulegen, ziemlich viele Werkzeuge auch dabei zerstört sozusagen. Also es ist in dem Betonklotz einiges gefunden worden an Material, was für so Geräte nicht so sinnvoll ist, also so Gummi und irgendwelche Gitter und so weiter. Und irgendwann haben sie sich dann halt bis zu den Rohren, in denen unsere Arme steckten, vorgearbeitet. Und ich glaube, dass der andere Angekettete so gegen 19 Uhr dann sozusagen losgemacht wurde und ich ungefähr eine Stunde später um 20.15 Uhr. Und bis dahin, ja, also es war jetzt, die Stimmung vor Ort war auch so zwischen uns und denen, die mit uns gearbeitet haben, das waren jetzt nicht total angespannt oder so. Und die waren schon auch bemüht, einigermaßen, nachdem sie so ein paar grundsätzliche Sachen verstanden hatten, wie nicht mit Messer irgendwo reingehen, wo unsere Arme drin sind und Schutzbrille und Helm wäre irgendwie gut, ging das auch ganz gut. Also es war jetzt nicht so, dass die ganze Zeit rumgestresst haben und uns irgendwie fertig gemacht haben.
Ja, ihr habt jetzt nun auch bald einen Prozess am Montag im Greifswald. Was wird denn euch jetzt genau vorgeworfen?
Uns wird vorgeworfen, einerseits Nötigung. Das bezieht sich wohl auf die Nötigung des Lokführers, die wir angeblich begangen hätten. Also, dass der Zugführer wegen uns nicht weiterfahren konnte. Und genau das ist aber eigentlich Quatsch, weil der Zug halt auch gar nicht direkt vor Ort war zu dem Zeitpunkt, wo wir uns festgekettet haben. Der war noch einige Kilometer entfernt und erst irgendwie um 15 Uhr irgendwas, also um 13 Uhr hatten wir uns festgemacht und um 15 Uhr ist er dann zu uns rangefahren. Aber schon mit dem Wissen, dass wir da sind. Von daher kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass man da von Nötigung sprechen kann. Das wird sich natürlich Montag zeigen. Des Weiteren wird uns Störung öffentlicher Betriebe vorgeworfen. Das wird ein schwieriger Punkt. Da ist leider auch in vergangenen Prozessen hat sich das nicht widerlegen können, sozusagen. Das wäre nochmal, das ist auf jeden Fall ein Knackpunkt. Und der letzte Vorwurf ist Zerstörung von Bauwerken, wobei man da ja auch sagen muss, dass nicht wir irgendwas zerstört haben. Wir waren ja einfach nur da, sondern ja, die Polizisten was zerstört haben.
Castor-Proteste leben davon, dass Medien und die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam werden. Die durchführenden Kräfte der Castor-Züge scheinen die Nase voll zu haben, wenn ihr nun pro Person 3.600 Euro, also 120 Tagessätze à 30 Euro pro Person vielleicht zahlen müsstet. Wie siehst du das denn?
Ja, also klar ist es, wie ja auch anfangs schon gesagt, auf Gorleben wird auf jeden Fall immer geschaut und in dem Moment, wo wir das jetzt in Mecklenburg-Vorpommern gemacht haben, hat sich auch der Innenminister persönlich angegriffen gefühlt, hatte auf jeden Fall die Nase voll und war praktisch persönlich darüber sehr enttäuscht, dass der reibungslos ablaufen stattgefunden hat. Und klar, es geht hier ganz, also es geht um Einschüchterung mit dieser hohen Zahl von Tagessätzen. Das ist sehr ungewöhnlich. Also im Vergleich andere ähnliche Aktivisten, die ähnliche Aktionen gemacht haben, die haben also Tagessätze zwischen 35 und 80 Tagessätze gekriegt. Und 120 ist halt schon nochmal eine Nummer schärfer. Und ab 90 ist es ja auch so, dass man einen Eintrag ins Führungszeugnis bekommt, den man vor allen Dingen bei sozialen Berufen auch oft vorlegen muss bei Arbeitsbeginn. Und das hat dann schon irgendwie auf jeden Fall weitreichende Konsequenzen. Interessant ist auch, dass der Strafbefehl bei uns eingeflattert ist, kurz vor dem letzten Castor-Transport nach Gorleben im Herbst 2011. Da ging es auch also nochmal darum, irgendwie uns zu sagen, so hey, baut nicht mal nochmal so eine Scheiße. Und also ganz klar auf jeden Fall irgendwie um Einschüchterung und auch natürlich irgendwie um Kriminalisierung. So. Also in dem versucht wird, die Tagessätze zu hoch zu schrauben. Ja, es ist halt kein Bagatelldelikt sozusagen mehr, sondern irgendwie eine Straftat, eine kriminelle Straftat, die deren Augen verurteilt werden muss.
Als Robin-Wood-Aktivistin weißt du natürlich über die Konsequenzen Bescheid. Trotzdem bist du Aktivistin. Wie geht es dir damit?
Ich habe bisher immer Glück gehabt, was irgendwie andere Aktionen angeht. Es wird wirklich mein erster Prozess, der jetzt gleich relativ heftig wird. Und natürlich macht man sich vorher Gedanken und bereitet sich darauf vor und was das bedeutet und an Konsequenzen und so weiter. Aber es ist doch nochmal was anderes, wenn es dann soweit ist. Also wenn dann der Strafbefehl da ist und man denkt so, oh scheiße. Und auch was das für einen Aufwand bedeutet, nochmal diesen Prozess zu führen und den politisch zu führen und da auch nochmal Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Pressearbeit. Das ist mir vorher ehrlich gesagt nicht so ganz klar geworden. Ich glaube, sowas ist einem immer erst klar, wenn man das dann auch wirklich mal durchmacht. Zeitweise hat mich das schon auch ganz schön, ja, sagen wir mal, gestresst. Und es ist aber so, dass ich gerade das Gefühl habe, es gibt irgendwie echt viele Leute, die dahinter stehen, die irgendwie ihr Interesse, ihre Solidarität bekunden, die irgendwie alle nach Greifswald kommen, jetzt am Wochenende und am Montag. Und das gibt total viel Kraft. Also dann doch wieder das Gefühl zu haben, okay, man ist nicht allein und es geht hier auch nicht nur um mich, sondern es geht hier irgendwie um die Anti-Atom-Proteste und gegen Atomkraft und da ein Zeichen zu setzen. Und da stehen irgendwie viele Leute dahinter, die einen unterstützen.
Du hast unterstützen genannt als Stichwort, das greife ich am besten auf. Wie kann man euch denn sonst noch unterstützen, beziehungsweise auch sich weiterhin informieren über euch?
Es gibt einen Blog, den ja die Aktionsgruppe eingerichtet hat. Der ist zu finden im Internet unter blogmin.blogsport.eu. Da gibt es viele Informationen, nochmal Bilder zur Aktion, warum wir das gemacht haben, bisschen Hintergrund, Infos zu Lubmin und dem Transporten und genau, da kann man sich auf jeden Fall informieren. Des Weiteren freuen wir uns natürlich auch über Spenden, so Prozesse zu führen. Leider nicht ganz günstig, also allein die Anwaltskosten und immer wieder dahin zu tingeln irgendwie zu dem Gerichtsprozess und genau auch so Vorbereitungen wie Flyer drucken und alles weitere kostet Geld, also gerne spenden, auch da findet ihr Informationen auf dieser Internetseite. Und worüber wir uns gerade auch sehr freuen, sind Solidaritätsbekundungen. Also wenn ihr denkt, irgendwie geile Aktion gewesen, finden wir unterstützenswert und das uns mitteilen wollt, dann schickt ein E-Mail an blogmin@weißab.net und dann würden wir das mit eurer Einverständniserklärung auf dem Blog veröffentlichen.